Es ist 7 Uhr, Sie hören heute Morgen, das sind unsere Themen. Stunde Null für den Südsudan. In der Hauptstadt Juba feiert das Volk. Ab nächster Woche warten schon große Herausforderungen auf den jungen Staat, sagt unser Beobachter vor Ort. Zu wenig Regen für die Schweiz. Die Gewitter der letzten Tage waren bloß der sprichwörtliche Tropfen auf den heißen Stein. Und ein neues Fußballstadion für Thun. Die Konzepte der modernen Stadien funktionieren nicht überall. Guten Morgen. Im Studio begrüßen Sie Philipp Schapfi und Regula Siegfried. Sie hat die Nachrichten.
Zehntausende Menschen haben in der Nacht die Gründung des neuen Staates Südsudan, des 54. Staates Afrikas, gefeiert. Offiziell wird die Trennung vom Norden am Vormittag vollzogen, wenn Salva Kiir den Amtseid als erster Präsident Südsudans ablegt. Zur offiziellen Unabhängigkeitsfeier wird auch der sudanesische Präsident Bashir erwartet. Bundesrat Johann Schneider-Ammann hat die Tessiner Regierung besucht und ihr Unterstützung versprochen bei den Problemen mit Italien. Die Tessiner Regierungspräsidentin Laura Sadis sagte, der Arbeitsmarkt im Kanton Tessin stehe unter Druck wegen der großen Lohnunterschiede und der problematischen Wirtschaftsaussichten in Italien. Das Tessin spüre die negativen Seiten der Personenfreizügigkeit stärker als andere Kantone. Schneider-Ammann verwies auf einen Bundesratsbeschluss vom Mittwoch. Mit neuen Gesetzen sollen Lohndrückerei und Scheinselbstständigkeit besser bestraft werden können. Vor einer Woche hatte die Tessiner Regierung beschlossen, die Quellensteuer der italienischen Grenzgänger nur noch zur Hälfte an die italienischen Wohngemeinden auszubezahlen. Der Bundesrat hat seine traditionelle zweitägige Reise beendet. Dieses Jahr führte sie durch Genf, den Heimatkanton von Bundespräsidentin Micheline Calmiret. Der Bundesrat besuchte namentlich das Kernforschungszentrum CERN, das Geburtshaus des Aufklärers und Philosophen Jean-Jacques Rousseau sowie die Hauptquartiere des Uhrenproduzenten Rolex und der UNO. Zum Abschluss war die Bevölkerung zu einem Apéro eingeladen. Der Migros-Konzern verkauft sein Verpackungsgeschäft an ein Unternehmen im norddeutschen Hannover. Das Verpackungsgeschäft gehöre nicht mehr zum Kerngeschäft. Für die rund 400 Mitarbeiter der Migros-Tochterunternehmen Limmatdruck in Spreitenbach und Zeiler in Könitz bei Bern sei eine Lösung gefunden worden. Der Ausbruch dreier Häftlinge aus dem Untersuchungsgefängnis in Pruntrut letzten Sonntag hat Folgen. Der verantwortliche Gefängnisbeamte verliert seine Führungsaufgabe. Als Aufseher darf er weiterarbeiten. Laut der jurassischen Kantonsregierung hatte sich der Betroffene selbst aus dem Dienstplan genommen, ohne seine Vorgesetzten zu informieren. Deshalb sei zum Zeitpunkt des Ausbruchs nur ein Aufseher da gewesen. Von den drei Ausgebrochenen fehlt jede Spur. Die Schweiz ist im Davis Cup gegen Portugal 2:0 in Führung. In Bern siegte Roger Federer gegen Rui Machado in 4 Sätzen, wobei er überraschend einen Satz abgab. Federer spielte 5:7, 6:3, 6:4 und 6:2. Zuvor hatte Stanislas Wawrinka Federico Gil in 3 Sätzen besiegt. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 12.657 Punkten, minus 0,5%. Der Dollar wird zu 83,65 Rappen gehandelt, der Euro zu einem Franken 19,36 beziehungsweise zu einem Dollar 42,73. Und das Wetter heute Samstag. Zeitweise sonnig und schwül bei 25 bis 29 Grad, bereits am Vormittag örtlich Regengüsse. Am Nachmittag in den Bergen gewitterhaft, gegen Abend auch im Flachland stellenweise Gewitter.
Heute entsteht mit der Unabhängigkeit des Südsudan ein neuer Staat in Afrika. Die Menschen dort begrüßen diesen neuen Staat mit einem großen Fest. Ich habe darüber mit NZZ-Korrespondent Markus Häfliger gesprochen. Er ist im Moment im Südsudan und hat auch miterlebt, wie die Menschen schon vorgefeiert haben.
Es gab um Mitternacht, also der Geburtsstunde des Staates, ein riesiges Hubkonzert und sehr viel Lärm. Dann sind die Südsudanesen ins Bett gegangen. Jetzt hört man auf der Flughafenstraße, die an meinem Hotel vorbeiführt, dass die ersten ausländischen Besucher offenbar angekommen sind und mit Polizeieskorte in die Stadt gefahren werden.
Schon nächste Woche beginnt ja der Alltag in Südsudan. Was sind die größten Herausforderungen, die auf diesen jungen Staat zukommen?
Politisch wird der Südsudan in den nächsten 4 Jahren eine endgültige Verfassung ausarbeiten müssen. Das ist insofern wichtig, als man daran wird ablesen können, wie sehr die Regierungspartei von Präsident Kiir gewillt ist, auch Minderheiten an der Macht zu beteiligen. Und dann geht es längerfristig um den Aufbau eines Staatswesens. Da ist man ja erst am Anfang. Am Ende des Bürgerkriegs vor 7 Jahren gab es zum Beispiel überhaupt noch keine geteerten Straßen im Land. Jetzt sind es immerhin ein paar hundert Kilometer davon. Ein anderes Beispiel, die Einschulungsrate zu den Primarschulen. Sie hat sich seit 2005 zwar verdoppelt, aber es gehen immerhin immer noch weniger als die Hälfte der Buben in die Schule und bei den Mädchen liegt die Zahl noch viel tiefer. Eine weitere Herausforderung ist das Außenverhältnis mit Khartoum im Norden. Zahlreiche Trennungsdossiers sind ja noch nicht geschlossen. Beim wichtigsten geht es um die zukünftige Aufteilung der Einnahmen aus dem Erdöl. Da sind bekanntlich die beiden Staaten bei der Förderung aufeinander angewiesen.
Diese Probleme und Herausforderungen, wird der Südsudan das meistern können?
Die Herausforderungen sind tatsächlich sehr groß, aber der Südsudan hat auch reichlich Geld. Zum Zeit sind das rund 2 Milliarden Dollar pro Jahr aus der Erdölförderung. Damit kann man für afrikanische Verhältnisse bei einer Bevölkerung von 8 Millionen Einwohnern schon etwas anfangen. Es gibt außerdem riesige ungenutzte Landreserven mit einem sehr großen landwirtschaftlichen Potenzial. Und der Südsudan kann mit sehr viel Goodwill des Auslands rechnen. Aber ob diese Chancen dann auch wahrgenommen werden, das wird ein hartes Ringen sein.
NZZ-Korrespondent Markus Häfliger aus der südsudanesischen Hauptstadt Juba. Die Niederschläge und Gewitter der vorletzten Nacht haben nichts daran geändert. In der Schweiz ist es zu trocken. Im Kanton Thurgau dürfen die Bauern bis auf Weiteres kein Wasser mehr aus Bächen und Flüssen auf ihre Felder pumpen. Wassersparen heißt die Devise, nicht nur im Kanton Thurgau. Caroline Ahn.
Wenig Schnee im Winter und ein warmer und trockener Frühling haben Folgen. Flüsse und Seen haben tiefe Pegelstände.
Zurzeit sind die Wasserstände im Jura, in der Westschweiz, im zentralen Mittelland sowie auch im Wallis unterdurchschnittlich für die Jahreszeit.
Das sagt Silvia Morf, Hydrologin beim Bundesamt für Umwelt, BAFU. Und weiter?
Die Gewitterzellen, die über die Schweiz vorbeigezogen sind, vermochten die Situation kurzfristig ein wenig zu entspannen. Aber es reicht noch nicht aus, um das Defizit, das wir seit Frühling haben, auszugleichen.
Gleiches gilt für das Grundwasser. Das BAFU misst und die Kantone müssen handeln. Im Kanton Thurgau dürfen Bauern nicht mehr aus Flüssen und Bächen bewässern. Im Kanton Freiburg gelten solche Maßnahmen zum Teil schon seit Mai. Auch im Kanton Bern ist ein Fluss gesperrt, die anderen werden derzeit regelmäßig kontrolliert. Weitere Sperrungen von Bächen stehen im Kanton Bern im Moment nicht zur Diskussion und man hofft aufs Wetter. Olivia Lauber vom Amt für Wasser im Kanton Bern.
Im Gegensatz zu denjenigen, die sich schönes Wetter wünschen für schöne Badetage, hoffen wir natürlich auch trotzdem immer wieder auf Regenfälle.
Der Juni hat durchschnittlich viel Regen gebracht und das Bundesamt für Umwelt hofft ebenfalls auf die nächsten Monate, sagt Silvia Morf vom BAFU.
Wenn wir zum Beispiel in den nächsten 3 Monaten ebenfalls durchschnittliche Niederschlagsmengen verzeichnen würden, dann könnten wir davon ausgehen, dass im September sich die Situation wieder normalisiert hat.
Normalisiert hat sich die Wassersituation zumindest teilweise in der Landwirtschaft, sagt Sandra Helfenstein vom Schweizerischen Bauernverband.
An den meisten Orten in der Schweiz ist das überhaupt kein Problem mehr. Es gibt aber einen Streifen am Jura-Südfuss entlang, der trotzdem vielen Regen, den wir eigentlich gehabt haben, fast nichts abbekommen hat.
Gesamtschweizerisch gäbe es dieses Jahr aber in der Schweiz sicher genügend Futter für das Vieh.
Heute wird in Thun das neue Fußballstadion eröffnet. Gleichzeitig feiert der St. Jakob Park in Basel sein 10-jähriges Bestehen. Das war das erste moderne Fußballstadion in der Schweiz und es war und ist gleichzeitig auch Einkaufszentrum, Seniorenresidenz, Restaurant und Bürokomplex. Das Basler Modell ist landesweit in vielen Städten kopiert worden, nicht überall mit dem gleichen Erfolg. Wirtschaftsredaktor Charles Liebherr.
Das Konzept wurde eigentlich aus der Not geboren. Wirtschaftlich nämlich lassen sich in der Schweiz Sportstadien nicht nachhaltig betreiben, nicht einmal mit immer ausverkauften 30.000 Sitzplätzen. Darum musste für die hiesigen Stadien ein neues Modell gefunden werden, ohne ausländische Vorbilder, wie Werner Müller erklärt, treibende Kraft hinter vielen Stadionprojekten in der Schweiz und lange Jahre Chef des Generalunternehmens Marazzi in Bern.
Nein, das gab keine Vorbilder, sondern war einfach die Idee, anstelle des Landwirtes ein Stadion zu realisieren und über diese Mantelnutzung dies zu finanzieren.
Für dieses Modell gilt der Basler St. Jakob Park als Musterbeispiel, nicht zufällig. Denn trotz Mantelnutzung, trotz zusätzlicher Publikumsveranstaltungen, trotz Konzerten, ein Stadion könne wirtschaftlich nur erfolgreich betrieben werden, wenn der Heimclub sportlich erfolgreich sei. Das zeige das Beispiel Basel, sagt der Experte Gérard Jenny, ehemaliger Chef des Zürcher Hallenstadions.
Basel funktioniert, weil eben sehr viele Zuschauer kommen und damit durch die Hauptnutzung die entsprechenden Erträge generiert werden.
Multifunktionsstadien mit Mantelnutzung, für die Betreiberfirmen sind dies betriebswirtschaftliche Knacknüsse. Weil der Spielplan des Heimclubs kann häufig nicht mit dem Veranstaltungskalender von Dritten abgestimmt werden. Je tiefer aber die Mieteinnahmen aus Sportveranstaltungen sind, umso höher der Druck, andere kommerzielle Aktivitäten ins Stadion zu holen, betont Gérard Jenny.
Das führt natürlich unweigerlich zu Terminunpässlichkeiten, hüben wie drüben. Und diese beiden Faktoren zeigen eben auch die Grenzen des Systems auf.
Auch dafür gibt es in der Schweiz Beispiele. In Genf, in St. Gallen, in Neuenburg riss das Konzept Mantelnutzung riesige Löcher in die Kassen der Betreiberfirmen. Die Löcher müssen nun mit Steuergeldern gestopft werden. Die Euphorie über die neuen Stadien ist längst verklungen. Nicht überraschend findet der Vater des Stadionkonzeptes mit Mantelnutzung, Werner Müller. Bei diesen Projekten sei zu einseitig und zu euphorisch kalkuliert worden.
Jedes Objekt ist immer wieder ein Prototyp und man muss immer darauf achten, dass man bei so einer Projektentwicklung nicht in einen Rausch verfällt, einfach etwas zu realisieren, sondern immer wieder kritisch sich hinterfragen, sind wir auf dem richtigen Weg, finanziert sich das und erst wenn das alles mit Ja beantwortet werden kann, dann an die Umsetzung gehen.
Nachhaltig erfolgreich ist das Konzept erst in Basel und Bern umgesetzt. In allen anderen Fällen muss ich erst noch weisen, ob mit dem neuen Stadion wirtschaftlich nicht plötzlich der Abstieg droht.
Charles Liebherr und wir bleiben gleich beim Thema Sport. Die Schweizer Tennisspieler sind in Bern optimal an das ins Davis Cup Wochenende gestartet. Nach dem ersten Tag führt die Schweiz gegen Portugal mit 2:0 und könnte schon heute die nächste Runde erreichen. Bernhard Scher.
Auch wenn Stanislas Wawrinka und Roger Federer nicht ihr bestes Tennis zeigten, haben beide die Pflicht und die Erwartungen erfüllt. Sowohl Wawrinka wie auch Federer haben letztlich ihre Einzel sicher gewonnen. Vor 8000 frenetischen Zuschauern und in einer stimmungsvollen Atmosphäre, die beide Spieler genossen haben. Stellvertretend Roger Federer.
Die Atmosphäre war wunderbar. Ich muss sagen, es hat wirklich Spass gemacht, in der Arena zu spielen zu Bern. Und ein wunderbarer Start gewesen, mit einem 2-0 bis jetzt. Besser hätte es nicht laufen können. Wichtig ist sicher mal, dass wir den dritten Punkt holen. Chancen haben wir natürlich in den nächsten drei Matches. Und das ist eine wunderbare Ausgangslage. Bessere im Davis Cup gibt es nicht.
Im Klartext, gewinnt heute die Schweiz das Doppel, dann spielt sie Mitte September um den Aufstieg in die Weltgruppe der besten 16 Nationen.
Das Doppel gegen das portugiesische Duo Gil Tavares beginnt heute um 13 Uhr. An der Tour de France geht es heute in die Berge. Rachel Murit.
Die Radprofis erreichen auf der 8. Etappe das Zentralmassiv. Die gestrige 7. Etappe gewann der Brite Mark Cavendish. Im Gesamtklassement führt immer noch der Norweger Thor Hyschoft mit einer Sekunde Vorsprung auf den Australier Cadel Evans. Beim Beachvolleyball Grand Slam Turnier in Gstaad ist nur noch ein Schweizer Duo vertreten. Martin Latziger und Jonas Weingart bezwangen im 16. Final Jack Gibb und John Rosenthal aus den USA in zwei Sätzen. Damit stehen die Schweizer heute im 8. Final. Dort wartet das chinesische Duo Shu Wu. Die beiden Chinesen sind einige Zentimeter größer als die Schweizer. Für Martin Latziger kein Problem.
wortwörtlich zwei grosse. Aber ich denke, es kommt wirklich auf unser Spiel drauf an. Wir haben ein gutes Spiel gezeigt, gut serviert. Im Block habe ich mich gut gefühlt. Und ich glaube, so können wir die Chinesen auch unter Druck setzen. Und es kommt wirklich mehr auf uns drauf an, wie wir unser Spiel wieder aufbauen können, als mehr auf einen Gegner wie die spielen.
Das Spiel beginnt heute Vormittag um 9.45 Uhr.
Soweit heute Morgen. Verantwortlich für die Inhalte Erich Wies, am Mikrofon Philipp Chapuis.